sind sicher alle ein bisschen orientiert, irritiert, die mich da so kennen, dass ich einen Job anhabe. Was ist los? Hey, bist du rückfällig geworden? Früher habe ich als Pastor immer mit Anzug gepredigt. Seit dass wir hier sind, eigentlich noch nie. Und jetzt fangen wir wieder an, so langsam von oben nach unten. He? Nein, nein. Nein, wir hatten Hochzeit, das erste oder das zweite Hochzeit da. Das ist nochmal ein junges Bärli, aber das erste, wo wir so offiziell so Trauung hatten. Und dann habe ich noch keinen Job. Oder keiner ist mir gegangen mehr. So sagen wir es so. Ich habe noch zwei im Schaft, aber keiner ist mir gegangen. Weil die sind eingegangen. In dem Schaft gehangen und immer kleiner geworden. Ich weiß auch nicht warum. Aber ich möchte euch heute wirklich etwas predigen, Gnade, ein bisschen euch mitnehmen in das Sinne, warum dass wir jetzt da nicht eine neue Religion gründen, aber eine Gemeinde probieren auf die Beine zu stellen, euch ein bisschen mitnehmen in die Gedanken, in die Leidenschaft, die wir als Leitung haben, mal so einen Teil davon. Und ich habe da etwas mitgebracht, das ich extra von abmontiert habe gestern noch. Bei einer Wanderung, weil ich gedacht habe, ja, Königs hat uns ja so gern. Und die geben das also uns sicher. Nein, nein. Das habe ich bekommen vor etwa 3 Jahren von einer Frau, die da aufgewachsen ist. Und ihr Vater war zuständig für die Wanderwege vom Kanton Bern. Und er hatte ein ganzes Lager an Wegweisern, also dort in dem Amt, wo man irgendwo, ja, die sind nicht mehr so schön, oder? Für Schweizer Verhältnisse sind die schon sehr dreckig und abgenützt. Hat man die einfach weggetan und dann hat sie das gesehen und hat mir das gebracht, vorbeigebracht und gesagt, hey, für eure Arbeit hier in Könitz. Ja. Hat mich mega berührt und jetzt müssen wir das dann da irgendwo aufhängen. Ich möchte euch ein bisschen mitnehmen, eben das, warum und wieso und weshalb wir da eine Gemeinde gründet. Und ich will euch entlang von einem Bibeltext das mit euch ein bisschen mitnehmen. Ein Bibeltext aus der Apostelgeschichte. Und wenn ihr es könnt lesen, die kleine Schrift hier, dann schlönt doch mit mir die Bibel auf, Apostelgeschichte 2. Das ist im hinteren Teil von diesem Buch. Das kommt nach den 4 Evangelien. Kommt nachher die Geschichte von den ersten Jüngern, von den Aposteln. Apostel 2, Vers 37 bis 47. Das wäre Seite 139 für alle, die das noch nicht so klar haben. Es ist manchmal gar nicht so einfach, um das zu finden. Seite 139 im hinteren Teil der Bibel. Also dort heißt es im Vers 37 überschrieben, die erste Gemeinde. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und zu den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch wird diese Verheißung, die der Herr zurufen wird. Noch mit vielen anderen Worten bezeugte er das und ermahnte sie und sprach, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort annahmen, ließen taufen und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Und der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Im Dezember 1926 ist in Ulmitz ein Komet eingeschlagen. Im Dezember 1926, einige können sich noch erinnern, vielleicht. Das ist noch ein bisschen lang her. He? Da hat es noch kein Internet, kein Fernsehen gegeben. Gell? 1926, das war eine riesige Sache in dem Ulmitz, das ist zwischen Murten und Gümenen. Fahren dort noch viele vorbei. Wallenbuch in diesem Wald, das kann man heute auf Google genau schauen, wo der Komet eingeschlagen ist. Und da sind alle aus den Dörfern zu suchen geströmt und wollten schauen, wie das aussieht, wie ein Stück Himmel auf der Erde fällt. Und das war eine Aufregung in diesen Dörfern und die sind alle auch einigermaßen heftig enttäuscht gewesen, wo sie dort hergekommen sind, weil das Stück Himmel ist ziemlich ein schwarzer, eintöniger Brocken Stein gewesen und überhaupt nichts Himmlisches und Herrliches an diesem Stein gewesen. Der Bibeltext, den wir jetzt hier gelesen haben, ist so ein Kometeneinschlag in der Weltgeschichte. Ja, da ist nicht irgendetwas Irdisches eingeschlagen, sondern etwas Außerirdisches. Gut, der Komet war auch außerirdisch, aber etwas, das nicht unsere Materie ist, nämlich der Heilige Geist. Das ist Kapitel 2, einer von diesen Bibeltexten, wo man muss kennen, wo man sagt, es gibt so, weiß nicht, 100 Bibeltexte, die man muss kennen. Das ist einer. Ein Höhepunkt von dem, Gott wird sichtbar durch den Heiligen Geist, wohnt in den Menschen drin und ist wirklich ein Stück Himmel auf Erde, was da passiert ist. Und die Auswirkung, dass Menschen gerettet werden, dass Menschen Sündenerkenntnis in diesen Liedern, haben wir sehr viel von dem erzählt, ja, dass wir nicht von Gott bestehen können. Der Moment, wo das dann passiert, dass Menschen erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, mit der Gewissheit, ich bin gerettet, das ist Herrlichkeit pur. Und das ist ein Grund dafür, dass wir hier so eine Gemeinde gründen, wo so Menschen hineinkommen, die das noch erleben. Und die es erlebt haben, miteinander feiern und festen. Für meine Frau und mich ist das ein Hauptgrund, zu sagen, ja, es braucht hier eine Kirche in Könitz, nicht nur hier, natürlich an vielen Arten, wo das ist. Und wir haben das. Wir sind die zwei grösseren Gemeinden gewesen und wir haben das nicht immer gleich, aber so den Moment erlebt, wie jetzt heute Morgen mit euch zusammen zu sein, mit Wissen, dass sind Menschen, die so einen Kometeneinschlag erlebt haben, wo ihr Leben verändert hat, wo ihr Leben anders gemacht hat, reich gemacht hat. Das ist für uns, meine Frau und mich als Leitung Himmel auf Erde. Das kann man nicht vergleichen mit irgendeinem anderen Anlass auf dieser Welt. Ja, ich gehe auch gerne vielleicht einmal an einen Fußballmatch, gehe auch gerne an gute Konzerte und so. Und das tut mir manchmal auch die Hühnerhaut und so geben, oder? Aber die Hühnerhaut, die ich habe, wenn ich mit euch zusammen bin, die den Kometeneinschlag erlebt haben, Taufe mit dem Heiligen Geist, das ist nicht vergleichbar schön. Und das ist ein Grund, warum wir da sind und sagen, das geniessen wir im Moment sehr, auch wenn Anfechtungen und Widerstände manchmal über unsere Kräfte gehen, ist das immer noch die Antriebsfeder. Jetzt natürlich hier, der Kometeneinschlag hier in dieser Zeit von über 2000 Jahren, steht da, dass 3000 Menschen sich an einem Tag bekehrt haben. Auf das warten wir noch. Wir hätten ein bisschen Probleme mit den ganzen Covid-Massnahmen, aber wir würden es in Kauf nehmen. Das war natürlich ein Wahnsinnsmoment. 3000 Menschen auf einen Klepp bekehren sich zu Jesus. Und wisst ihr, ich weiss manchmal, wenn ich da innen stand am Sonntagmorgen, der Harry, klein Harry, steht da innen und sagt dann zu euch, heute kommt niemand. Und dann sagen einige von mir, konsequent sind wir denn niemand. Und dann merke ich schon wieder, dass ich schuldig bin und Sünder und dass ich Vergebung brauche. Versteht ihr, wenn ich da manchmal dann mich verleiten lasse, auf den Balkon zu gehen oder an die Scheibe und runterzuschauen, wie die Eva da unten steht und die Leute begrüßt, dann habe ich vor meinem inneren Auge so eine Vision immer wieder, dass ich sehe, dass da Menschen hineinströmen. Nicht Tröpfchen, Strömen, wo Freude auf ihren Gesichtern ist. Wie sie in den Gottesdienst gehen, wie sie Jesus in ihrem Herzen haben, wie sie Vergebung von ihrer Schuld haben, wie sie erlöst sind, wie sie mal in den Himmel kommen. Wie sie sich einfach freuen, Menschen zu treffen, die das Gleiche glauben. Die glauben nicht jedem Detail das Gleiche, aber so, der Jesus ist das Zentrum. Und ich träume von dem, und darum habe ich manchmal so Kämpfe am Sonntagmorgen, dass ich mir, ja, dass ich manchmal so Sätze rauslasse, heute kommt niemand und sind wir dann niemand. Mal, wir sind so gern mit euch unterwegs. Sind jetzt ja einige wieder nicht da. Ist natürlich das Übel von einem Pastor mit einer kleinen Gemeinde, gell? Du weißt immer, wer da ist und wer nicht da ist. Das ist ein Elend, oder? Und wir führen die Listen im Geheimen. Und wir wünschen uns eben, dass sie grösser wird, die Gemeinde, dass wir das nicht mehr müssen, oder? Oder nicht mehr können. Aber ich glaube, dass die da hergeschickt worden sind von Gott, so eine coole Mischung sind, dass die nicht zufällig dahergekommen sind. Und ein Teil von diesem Projekt geworden sind, die Gemeinde hier zu gründen und weiterzutragen. Und ich träume von dem, wenn ich da bin, dass da jetzt nicht wegen der Menge von Leuten, sondern dass es eine Bewegung gibt. Gegen innen und gegen außen. Ja, und ich weiß, dass ihr da mit mir träumt. Und der Traum ist jetzt immer noch da, obwohl wir in einer sehr schweren Zeit sind, gerade Kirche zu gründen und zu bauen. Ja, Corona ist jetzt nicht gerade unbedingt der Brüller für all die Betriebe, die Gäste erwartet. Ja, es ist einfach wirklich hinderlich im Moment. Und trotzdem haben wir so, wie soll ich sagen, so einen Frieden irgendwo auch in den letzten Wochen und Monaten bekommen, dass ich sage, das sind so, es sind so coole Leute hier. Es sind so gute Leute. Und für uns ist die Mischung sehr spannend, die Gott da her zusammengestellt hat. Manchmal spannend es ein bisschen, aber es ist sehr, sehr, sehr spannend. Ich bin überzeugt, die Leute hier, das sind natürlich nicht nur alles die gleichen gewesen, die da sich entschieden haben. Das ist auch ein Haufen, der ganz speziell war. Und, so. Und der Bibeltext, den wir jetzt hier gelesen haben, der Abschnitt aus dem Geschichte 2, aus der Pfingstpredigt, ist so ein Bibeltext, den ich eigentlich nicht gerne darüber rede. Ich habe ihn angeschaut, ich bin jetzt 25 Jahre Pastor. Wie viele Mal habe ich darüber geprägt? Ich glaube, erst einmal. Warum? Weil ich habe so viele Predigten und Konferenzen und Bücher gelesen über den Abschnitt von dieser ersten Gemeinde, die so idealisiert daherkommt, dass es mir gerade abgelöst hat. Also da ist so etwas von Idealismus, wie das jetzt daherkommt, dass ich da fast nicht gern darüber geredet habe. Natürlich ist das sehr faszinierend, die erste Gemeinde hier, wie die alles geteilt haben, wie die zusammengekommen sind. Ich denke, das ist auch etwas, was wir da auch ein bisschen erleben hier. In diesem Kleinen, jetzt zu Köniz, das Urtümliche, Urchristliche, das ist mega schön. Ja. Und das wäre ja ganz doof, wenn es umgekehrt wäre, wenn hier etwas anderes würde stehen. Das ist mir auch klar. Sie haben es mal probiert, oder? Umkehren das Ganze. Wenn es da würde heißen, sie, diese ersten Christen, hatten keine Lust, von den Aposteln zu lernen. Sie mieden die Gemeinschaft mit anderen Christen. Sie nahmen kein Abendmahl und auch die Gebetsstunden waren leer. Niemand nahm die Gläubigen wahr und es geschahen auch keine Zeichen und Wunder. Jeder, der gläubig geworden war, ging seinen eigenen Weg. Und jeder hortete seinen Besitz nur für sich. Sie kauften immer mehr Güter und niemand teilte etwas. Sie stritten täglich im Tempel und trafen sich nicht unter der Woche in den Häusern. Und wenn sie zusammen aßen, dann nur mit Widerwillen und Streit. Und sie glaubten nicht wirklich an Jesus, oder? Nein, und das Volk fand sie darum auch abstoßend. Und es kam auch darum niemand zum Glauben. Also, der Text ist mir schon noch lieber, oder hier, wo so unser Bild zeigt: hey, wow, das war ein Zustand, gewesen, Zeichen und Wunder und die Einigkeit. Das ist doch schon schöner. Aber wenn ich jetzt euch fragen würde, wünscht ihr euch den Zustand wirklich? Weißt du, so, dass wir uns jeden Tag treffen, he? Cool, nicht? Und jeden Tag tun wir zusammen Spaghetti essen. Das kann auch mal andere Pasta sein als Spaghetti. He? Und wir teilen alles teilen untereinander, ja? Cool, hey, wer hat da am meisten Klötze? Also wünschen wir uns wirklich den Zustand? Ich glaube nicht. Es ist ja nicht mehr die Zeit, es ist einfach ein Viertelchen von dem Zustand dann, und der war faszinierend gewesen. Und wir nennen nicht das Urgemeinde, aber wir sind heute 2000 Jahre später und wir hätten gar nicht mehr Zeit, jeden Tag uns zu treffen, und ich möchte euch den Druck niemals auflegen und ja, das zu idealisieren. Wenn wir jetzt von Urgemeinde reden, dann müssten wir ja nicht nur die Gemeinde nehmen als Viertelchen, sondern wir müssen dann auch die Korinther nehmen und Galater müssten wir nehmen und all die Gemeinden, die da auch beschrieben sind, ja, die haben dann nicht mehr alles geteilt. He? Sie waren auch nicht immer so einig gewesen, das wäre dann auch eine Realitätsaufnahme. Und trotzdem ist das, da ist so viel drin, und ich denke, da werden wir sein, auch als Gemeinde Könitz, da werden wir andocken, da ist unser Herzblut drin, da ist unsere Leidenschaft drin zu finden in dieser Gemeinde, obwohl wir das niemals so kopieren müssen. Weil alles anders ist nach 2000. Ich möchte die vier Begriffe, vielleicht schaffe ich das nicht, die vier Begriffe da innen, wo bei mir fett abgedruckt sind in der Bibel, was heißt, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Ich meine, die haben noch kein Gemeindekonzept gehabt, kein Visionssatz über ihre Gemeinde und nicht ein 30-seitiges Dossier, was man alles muss und nicht muss und darf. Das war ihr Grundsatz gewesen. Und wenn man die Kirchengeschichte anschaut in den ersten Jahrhunderten, dann war das Zentrum gewesen, wo geblieben ist, und ich glaube, ein wirkliches Rezept. Und ich kehre jetzt die Reihenfolge ein bisschen um und nehme zuerst das Zauberwort Gemeinschaft. Und natürlich ist es ein Grund, und genießen wir das auch hier zu Könitz, dass wir sagen, wir haben Gemeinschaft. Und die Gesellschaft, die wir drinnen leben, die braucht Gemeinschaft. Wir brauchen Gemeinschaft. Und wir leben ja in einer Zeit, wo es immer mehr Menschen hat. Jetzt Corona hat das nicht wegen der Todesfälle, sondern wegen dem Zusammentreffen reduziert. Ja, aber so sind wir manchmal mit unglaublich vielen Menschen in einem riesen Zug, am Zug gefahren. Und trotzdem hängt jeder einsam mit seinen Pads und mit seinem Handy auf dem Stuhl und jeder ist einsam. Die Einsamkeit schreit hier aus allen Löchern. In jeder Altersgruppe, und je älter das Menschen werden, umso einsamer werden sie heute, weil Verbindungen zerbrechen und alles ist nicht mehr so wirklich fassbar, und vielleicht ist es noch nie anders gewesen. Und darum haben christliche Gemeinden Gemeinschaftsprogramm. Ich weiss, Sie sind gewandert gestern, Max, sind gegangen? Ja, einige sind gegangen, gewandert. Ja, eben, Gemeinschaftsprogramm, wo auch Gemeinden organisieren, wie jetzt Wandergruppen und weiss ich, was es alles gibt. Eine absolut geniale Sache, Land auf und Land ab passiert das. Bei uns wäre es in unserer kleinen Gruppe Spaghetti essen, wo jetzt Corona-mässig eben leider ausfällt. Das hat uns Gott so ein bisschen in die Wiege gelegt, dass zusammen sein, nachher einfach Gemeinschaft haben miteinander. Wir haben eben heute gedacht, wir laden euch alle zu uns heim ein. Also das ist jetzt kein Scherz. Das ist es so. Also ich wäre sehr froh, ihr würdet kommen, weil wir haben ganz einen Haufen Soßen gemacht und Spaghetti gekauft und Salat vorbereitet. Und wir haben eine kleine Wohnung mit 2 Stöcken. Aber wir bringen jetzt schon 20 Leute rein. Und das wird sicher so richtig urchristlich, wenn wir das erleben könnten. Verstehen Sie? Ich meine, die haben auch nicht gerade alles ausgebaut, sondern es war anders gewesen. Also, die sind ganz herzlich eingeladen nachher, wirklich. Alle werden nicht kommen, wahrscheinlich. Aber die können kommen, bitte kommen. Sonst habe ich diese Hose bis zum Bach ab. Die nächsten Tage. Also, Gemeinschaft, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass das Kirchen auf dem Programm haben. Und für mich ist das auch etwas vom Schönsten, jetzt auch da zu sehen, wenn Leute hier dann zu Mittag essen und einfach miteinander ins Gespräch kommen, Gemeinschaft haben. Aber wenn ich jetzt die Bibel lese, jetzt auch da die Apostelgeschichte und auch nachher in den Briefen, dann kommt mir das gar nie entgegen. Also da kommt nie ein Gemeinschaftsprogramm organisiert entgegen. Keine von den Gemeinden hat eine Wandergruppe zusammengestellt und wird das da erwähnt oder irgendetwas. Das ist nichts gegen die Wandergruppe, ich finde die gut. Gell? Aber nur als Beispiel. Das kommt nicht vor. Und darum habe ich mich gefragt, ist Gemeinschaft, wie da das beschrieben ist in der Bibel, einfach etwas anderes, als wir jetzt da so, jetzt sage ich mal, weltlich uns vorstellen? Meint die Bibel da etwas anderes unter Gemeinschaft? Und tatsächlich, das Wort Gemeinschaft heisst hier Koinonia, Gemeinschaft mit Teilhabe, und ist ganz ein anderes Ding, als wenn wir sagen, komm, wir gehen zusammen Würstbrötchen, gehen kegeln oder jassen. Das ist ganz ein anderer Gemeinschaftsaspekt hier drin. Also ich lese euch da mal einen Bibelvers vor, 2. Korinther 13, 13. Heißt die, also das Schlusswort vom Paulus Korinther, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Da kommt überall vor, da geht es um eine Gemeinschaft, wo die Menschen haben, nicht untereinander nur, sondern in einem Dreieck zu Jesus rauf, durch den Heiligen Geist. Da ist eine Dimension drin, die eine ganz andere Dimension ist, als wenn ich sage, ja, ich bin gern mit dir zusammen, weil du die gleiche Musik hörst. Ich bin ganz gern mit Leuten zusammen, die das gleiche gern essen wie ich. Also mit denen bin ich am liebsten zusammen. Ja, mit denen, die nicht den gleichen Geschmack haben wie ich, ja, bin ich nicht so viel zusammen. Also es ist ein ganz anderer Aspekt von dem, die 3000 Leute, die da zusammengekommen sind. Die 3000 Leute, die den Heiligen Geist haben, die sind ganz unterschiedlich in ihren Interessen. Und Gemeinschaft haben sie definiert, wir treffen uns hier zusammen, weil wir alle gemeinsam Jesus lieben. Wir treffen uns hier, weil der Heilige Geist in unseren Herzen brennt. Wir treffen uns zusammen, weil wir begeistert sind, dass Jesus alles vergeben hat. Und so weiter. Wir treffen uns, weil wir Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben. Und weil Jesus mitten unter uns ist. Egal, welchen Geschmack du beim Essen hast und welche Farbe dir am besten gefällt und welchen Musikstil, das war nicht die Frage. Und wisst ihr, das ist Gemeinschaft, das Neue Testament, das versteht. Und letzten Donnerstag haben wir eine Gebetsstunde hier drin gehabt. Und ich habe mich so gefreut, dass wir zu neunten gewesen sind hier im Bett. Und wir haben nicht, weiss ich was gemacht, irgendwie Raketen steigen lassen oder ich weiss nicht was, sondern es war einfach das Ding gewesen, wir glauben alle das Gleiche und wir beten alle zu dem gleichen Gott. Das ist Gemeinschaft. Und die Gemeinschaft ist viel tiefer als im Kegelclub oder in der Wandergruppe oder im Kochclub. Ist alles gut, mache ich auch alles gern. Aber wenn ihr redet, dann geht es um die Gemeinschaft. Liebe Leute, das geniesse ich. Solche Gemeinschaft mit euch. In dem Verständnis Koinonia, wo nur das hat. Ich meine, denen damals hast du das nicht müssen sagen. Denen war es gleich, wie der Raum ausgesehen hat oder ob es jetzt da weiss ich, was gegeben hat. Ihr Herz war voll Begeisterung, dass sie eine Beziehung zum Vater haben. Und wisst ihr, das ist das, was ich selber in meinem Herz immer wieder zurückgehe, wo ich mich manchmal mega mit davon entferne, dass mir die äußeren Umstände wichtiger sind als das Brennen im Herz. Und das möchte ich jetzt auch nicht so in dem Sinne sagen, das ist jetzt der perfekte Anspruch. Da geht es einfach um ein Herzensanliegen. Gemeinschaft der Gläubigen im Heiligen Geist. Und dann haben sie sich um alles gekümmert. Sie haben sich gekümmert um die Hand, oder? Das fasziniert uns an dieser Bibelstelle. Da hat man nicht einfach nur für sich geschaut, hauptsächlich ich, sondern da hat man gesehen, dem geht es schlecht, ich mache das, ich helfe dem, ich kümmere mich darum, wie geht es dir? Und das freut uns, wenn wir da sind, das bei euch zu sehen. Ja? Dass das passiert, einfach automatisch, nicht organisiert. Wir haben in der FEG Schweiz mal vor Jahren das Wort Diakonie als Ressort festgelegt, also Diakonie, einander dienen. Da haben wir ein Signet entworfen, da haben wir eine Arbeitsgruppe natürlich gegründet und viele Sitzungen gemacht und in alle Gemeinden, wir müssen jetzt Diakonie leben und dann hat man das organisiert, oder? Da sind die ganz dienstwilligen Christen zusammengekommen in diesem Team und haben studiert, wie können wir dienen? Wie können wir die Leute zwingen, dass wir ihnen manchmal dienen können? Ja. Das ist ja dann manchmal auch so. Wir haben gar keinen Bedarf zum Dienen, oder? Aber einfach, das war eine Aufregung. Bis wir gemerkt haben, falsch. Das ist nicht organisiert. Das ist falsch. Wenn man Gemeinschaft nicht organisieren kann, kann man Diakonie nicht organisieren. Ja, ein bisschen vielleicht schon, ja, wenn es mal einen Bedarf gibt. Es gibt Hungernde, wo wir nicht haben jetzt hier auf der Straße. Wir wollen denen etwas geben, dann muss man es organisieren. Aber innerhalb von der Kirche soll das so passieren, dass es einfach passiert. Ja. Und das ist ein Grund, warum wir da gern sind. Ja. Weil ich merke, das passiert, ja. Da läutet sich die Leute gegenseitig an, da tut man sich unterstützen. Und manchmal kommt vielleicht jemand zwischendurch, weil es nicht organisiert ist. Die Geschichte kennt ihr vielleicht von dem, der John Wimber hat das mal erzählt, von einem Mann, der ihm angerufen hat und ihm gesagt hat, hey, er findet es einfach schade, dass die Gemeinde sich nicht um die Schwachen kümmert. Ihm habe ich gerade jemanden angerufen letzte Woche. Der habe seine Wohnung verloren und seinen Job verloren und der sucht jetzt eine Wohnung und zu essen und so. Und dann habe ich im Gemeindebüro angerufen und habe niemanden abgenommen. Und dann habe ich ihn halt aufgenommen, den Mann, und habe ihm zu essen gegeben und habe ihm einen Schlafplatz gegeben. Aber er findet es schon eine Schweinerei, dass die Gemeinde das nicht mache. Dann hat John Wimber gesagt, wieso? Die Gemeinde hat es ja gemacht. Oder das ist das, was da passiert ist. Meine, das ist das Faszinierende von christlichen Kirche. Nicht eine Überorganisation, die das alles macht. Und dann geht es hier um die Situation, dass die miteinander alles teilt haben. Ja? Das ist nachher schnell wieder verflogen, weil das nicht unbedingt das ist, was ich jetzt finde, was wahrscheinlich richtig ist. Ja? Und trotzdem würde ich da eine Scheibe abschneiden von dieser Geschichte. Das Teilen untereinander, auch materielle Sachen, wenn es jemandem schlecht geht. Auch das habe ich festgestellt, dass das passiert hier. Und da lässt mein Herz einfach jubeln. Ja, dass ich sehe, dass jemand in Not finanziell braucht Unterstützung, dann höre ich das von irgendwoher. Jemand von uns hat dort gesagt, ich helfe dir. Und dann geht ein bisschen die Sonne auf. Ja, dann muss ich sagen, das ist wirklich ein Grund. Wir wollen hier so eine DNA, so einen Geschmack verbreiten von Gnade, der nicht organisiert ist. Und dann haben wir da monatliche Kosten, um das zu zahlen hier. Wir werden von der FEG Schweiz unterstützt. Grosser Beitrag kommt von der FEG Schweiz. Jeden Monat an meinen Lohn. Aber dann die Miete von diesem Raum und weiss ich, was wir noch alles machen. Kostet uns etwa 4'000 Franken im Monat. Ich meine, wir sind eine kleine Gruppe. Und die kleine Gruppe, die finanziert das. Oder auch die Aktion, dass wir in alle Haushaltungen, Alpha Life, du hast, das hat fast 7'000 Franken gekostet. Das haben wir gezahlt. Das ist unglaublich. Verstehen Sie, das ist ein Teil von dem. Man teilt jetzt nicht mehr jeden Besitz mit jedem, aber es wird etwas ins Reich Gottes investiert, dass diese Botschaft weitergeht. Ich komme zum letzten Punkt. Ihr lasst zwei aus. Die Lehre der Apostel ist der erste Punkt eigentlich. Damals sind die zum Glauben gekommen, gell? An Jesus durch eine Predigt von Petrus. Und dann wollten sie unbedingt wissen, wer ist denn der Jesus? Was ist denn genau mit dem? Und darum sind die Herren gekommen mit einem riesen Hunger, um zu wissen, ja, wie ist das denn genau? Und der, ich wäre gerne dabei gewesen dann. Ah, wenn ein Johannes gekommen ist, und Petrus, und der Jakobus, und wie die alle geheissen haben, und gelehrt haben, weil ja Jesus ihnen gesagt hat, lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Später hat man es dann aufgeschrieben in der Evangelien und in den Briefen. Und die haben alle eine Bibel in der Hand gehabt, wo sie predigt haben. Das Alte Testament haben sie gehabt. Und ihnen zeigt, hey, der Jesus, der ist schon in dem ganzen Alten Testament lebendig. Und da wird immer wieder von dem erzählt. Und jetzt ist der gekommen und an den glaubt er jetzt. Und die waren hungrig nach dieser Lehre der Apostel. Und er hat gesagt, und das ist, bleibet bei dieser Lehre. Ein Freund von Lee Strobel, das ist ein Autor, hat ihn mitgenommen auf einen Segeltörn. Und sie sind in einer wunderschönen Bucht auf der britischen Jungferninsel gelandet und haben dort übernachten. Und dann hat er gesagt, beschrieben, er sei ganz überrascht gewesen, wie die Schiffsmannschaft extrem penibel und sorgfältig mit dem Anker umgegangen sind. Also sie haben den Anker geworfen, ein Schiff hat einen Anker. Und dann ist einer runtergetaucht, auf den Grund runter, um zu schauen, ob der Anker wirklich hält. Damit sie dann können pfusen gehen und nicht mehr müssen Angst haben, dass die Strömung sie ganz leicht so immer abtreibt und irgendwann sie sie an den Felsen zerschellt. Das Bild hat mir mega Eindruck gemacht auf das Ding vom an der Lehre festhalten. Im christlichen Glauben ist das, was wir als Lehre bezeichnen, wie der Anker im Glauben. Wie der Anker, der uns festhält, wenn ein Sturm und wenn Strömungen kommen. Und vielleicht hat man das Gefühl, ja, wenn wir da nicht so in dieser Lehre verankert sind, warum glaube ich das und dies? Ja, das ist doch nicht so schlimm. Wir werden erst so ganz langsam dann merken, wie schlimm das ist, wenn man nicht mehr weiss, warum man glaubt, was man glaubt. Und vielleicht auch der Felsen von manchen Irrlehren zerschmettert werden. Und darum ist uns hier und mehr wichtig, dass wenn wir predigen, aus der Bibel heraus predigen. Ja, das, was ich lehre euch, ist menschliche Lehre. Nach bestem Gewissen. Das, was ich lehre, kann hinterfragt werden. Ich probiere es aber zu lehren aus dem Wort Gottes heraus. Und darum ist uns das ganz wichtig, dass das hier passiert. Gell? Ich freue mich an dem Hunger, der da ist. Ja? Wenn wir Bible Study nächste Woche haben, wir, glaube ich, Bible Study, wo wir einfach rumhacken und einfach da die Bibel aufschlagen, Kolosserbrief jetzt, miteinander diskutieren, hinterfragen, fragen, über das Wort diskutieren und uns fragen, wie hat das Gott gemeint? Ja? Weil wir leben nicht nur heute, aber wir leben heute in einer Zeit, wo alles hinterfragt wird. Und ich bin selber so ein Alles-Hinterfrager. Aber wir leben in einer Zeit, wo wir auch unter progressivem Christentum abhaken können, wo nicht mehr glaubt, dass es eine Jungfrauengeburt gibt, wo nicht mehr glaubt, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, weil ein Vater kann doch das nicht zulassen, dass ein Sohn am Kreuz stirbt. Wo nicht mehr glaubt, dass die Bibel Wahrheit ist und. Und das schleicht sich einfach so ein. Und wenn unser Glauben nicht verankert ist im Wort Gottes, dann werden wir weggespielt. Ganz langsam und leicht. Wo nicht mehr glaubt, dass es einen Himmel und eine Hölle gibt. Wer da nicht verankert ist, verliert die Qualität hier von diesen ersten Gemeinden. Und darum, wenn wir darum ringen, man muss die Bibel nicht studieren, aber man kann sie also so theologisch studieren. Man muss sie studieren, aber ich will sie auch hinterfragen, ich will Fragen stellen, ich will forschen, dass mein Glauben einen Anker hat. Und darum braucht es eine Gemeinde. ganz fest überzeugt, dass es eine unbedingte Gemeinde braucht, die einem da hilft in dieser Verankerung. Und ich freue mich sehr, dass ihr da dabei seid. Und die letzten zwei gehe ich nur ganz kurz ein. Brot brechen heisst Abendmahl bei den ersten Christen. Tägliches Abendmahl geben. Sie haben zuerst gegessen, nachher Abendmahl gegeben. Darum hat der Paulus dann gesagt, hey, fresset uns auf, nicht zuerst zu viel, dass wir noch nüchtern sind, wenn dann das Wichtigste kommt, das Abendmahl. Aber das Abendmahl, das wir nächsten Sonntag werden nehmen, ist einfach das Zeichen, Jesus ist gestorben und auferstanden. Halleluja! Das war ein Verkündigungsmahl. Sehr provokativ bis heute. Wenn wir das nehmen hier, ist das ein Zeichen, wir glauben daran, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Nicht mehr selbstverständlich, auch unter Christen nicht mehr. Aber hier wollen wir das tun. Und dann das Letzte ist Gebet. Das Dranbleiben in diesem Kontakt. Ich meine, die haben jeden Tag Anbetungszeiten gehabt. Ich meine, wir hätten schon Mühe, Bands aufzutreten für jeden Tag, oder? Aber höchstens ihr von Utzensdorf kämt ihr dann jeden Tag. Es ist etwas ganz Wichtiges in der Gemeinde, Anbetung und Gebet. Ob es jetzt Fürbitte ist oder eben Anbetung. Aber das muss in der Kombination sein von diesen Punkten, die da stehen. Ja, wenn wir nicht verankert sind im Wort Gottes, wird unsere Anbetung so seicht und oberflächlich, dass sie gar nicht mehr zu Gott kommt. Ja? Jesaja 1 heisst es, hey, geht weg mit eurem Geplärr von euren Liedern. Die sind so weit weg von meinem Herz. Und da braucht es hier gemeint. Wir wollen ganz nahe an das Herz Jesus immer kommen. Danke, seid ihr dabei. Unterstützt ihr uns. Wir wollen weiter da kämpfen, dass das weiter wächst. Und ihr seid jetzt eingeladen zum Spaghetti-Essen. Jetzt wäre ich sehr froh, jetzt organisatorische Sache, wer käme, dass ich das kann, wer würde gerne kommen? Also ich meine, ihr seid frei, einfach, ihr könnt kommen, ihr müsst nicht kommen. Oh, da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, es hat noch 11, 12, 12, 13, 14, ja, ist gut. Also wir werden 20 Leute reinbringen. Ich kann das meiner Frau sagen. Ich kann sie einfach kochen. Nein, ist gut, wenn ihr denen alle auch helft. Ich bete noch zum Schluss. Ich danke dir ganz vielmal für die Gemeinde. Die Gemeinschaft, die wir hier haben dürfen. Jetzt auch an diesem Sonntag. Und das spüren wir. Wir glauben an dich, Jesus. Wir sind verbunden mit dir. Ich danke dir ganz herzlich dafür. Für die Momente, die wir hier schon erlebt haben, sei es im Lalibela, in dieser Garage, sei es im Seela oder jetzt hier. Danke vielmals für unsere Mischung, wo wir da sind. Bunte Haufen von Menschen, die aus allen Schichten kommen und einfach dich kennengelernt haben und dich lieben. Und Jesus, ich bitte dich ganz fest, dass du uns erhaltest durch die Zeit von dieser verwirrenden Krise, wo wir da drinnen sind. Von dieser Covid-Zeit. Bitte dich um einen neuen Aufbruch unter uns Christen, um eine Leidenschaft für dich. Und fang du bei mir an, Herr, dass es bei mir anfängt, das Brennen von dieser ersten Liebe wieder. Und ich bitte dich für unsere Schweiz und für unsere Gesellschaft, Herr. Herr, ich möchte wieder so einen Kometeneinschlag erleben. Dass Menschen sich plötzlich wieder bewusst werden, wir können von dir nicht bestehen gehen. Du bist der Herr und Richter und König über diese Welt, über dieses Universum. Und wir bitten dich einfach um ein Erbarmen, um eine normale Gnadezeit, die grösser ist als jetzt, Herr. Dass Menschen nicht in ihrem Geld hängen, an ihrem Besitz nur hängen und in ihrem Können und was sie alle sind, sondern dich wieder ins Zentrum stellen. Danke, kommst du mit in diesen Sonntag mit uns, segnest du die Gemeinschaft, die wir haben, an allen Orten, wo wir sind. Amen. Jetzt werden wir noch miteinander ein Segenslied singen. Aufstehen, wenn es möglich ist, dazu. Und ich wünsche euch einen schönen Sonntag und sehen die uns bei uns daheim. Wer Mitfahrmöglichkeiten braucht, hat es da Leute, die Mitfahrmöglichkeiten nicht haben? Sonst sprecht ihr euch einfach kurz absprechen, dann schaffen wir das. He?